möchte gerne ein paar Verse vorlesen aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Predigers. Auch in Anlehnung an diese Aussage jetzt, die wir schon gehört haben, Carpe diem, nutze den Tag oder kauf die Zeit aus, nutze die Zeit, frei übertragen. Prediger Kapitel 11, ab Vers 9. So freue dich, Jüngling, das sind bestimmt auch alle anderen Menschen mit gemeint, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend lass dein Herz guter Dinge sein, in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe, denn Kindheit und Jugend sind eitel. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ja, und dann kommt noch so eine Ausführung in einer relativ bildreichen Sprache über das Alter, wie Menschen Fähigkeiten verlieren. Und das ist hier in schönen Bildern ausgedrückt. Wir werden da gleich noch drauf zu sprechen kommen. Carpe diem, nutze die Zeit, nutze den Tag. Ich habe vor vielen Jahren ein Foto von einem Fotografen kennengelernt. Vielleicht ist der Name Ernst Haas dem einen oder anderen bekannt. Er stammt noch aus der Zeit, als man anfing, mit Farbfilmen zu fotografieren, ist also schon ein paar Tage her. Und von ihm gibt es, ich weiß nicht, ob das Bild bekannt ist, ich fand es vom ersten Augenblick an richtig toll, als ich es gesehen hatte, ein Bild, ja, es sieht so aus wie ein Denkmal, so ein kleines Monument im Hintergrund. Und da sitzen zwei Paare drauf. Auf der linken Seite ein junges Pärchen, was sich in dem Arm hält. Ins Gespräch vertieft, man merkt der Szene förmlich ab, wie da ja, Liebkosungen ausgetauscht werden, wie da in die Zukunft geguckt wird, wie man gemeinsam Pläne macht, wie einfach Dinge für die Zukunft in den Blick genommen werden. Und auf der rechten Seite des Bildes sitzt auch ein Pärchen. Ich bin im Schätzen schlecht, in den 70 Jahre bestimmt, vielleicht sogar älter. Die sitzen auch da nebeneinander. Die haben sich nicht mehr im Arm und die Blicke gehen so ein bisschen in die Ferne. Und so dieser Kontrast zwischen diesem jungen Paar, so Mitte 20, und diesen beiden alten Menschen macht ja eine unheimliche Aussage in diesem Bild und zeigt einfach auch die Spannung, in der wir stehen. Ich finde das immer sehr, sehr aufregend und sehr bewegend. Also ich muss gestehen, das geht mir wirklich so. Wenn ich so alte Bilder sehe, und das sieht man diesem Foto ja auch an, dass das kein aktuelles Foto mehr ist, einfach zu sehen, wie Zeit vergeht, wie Menschen sich weiterentwickeln, was passiert in Menschenleben. Und wenn ich heute mir dieses Bild anschaue, da muss ich ja sagen, selbst dieses junge Pärchen, was da abgebildet ist, vielleicht leben selbst die heute nicht mehr, wenn ich diese vielen Jahre jetzt zurückdenke, als dieses Bild entstanden ist. Zeit vergeht so schnell, unser Leben ist flüchtig, unser Leben ja, haben wir letztlich nicht verfügbar, nicht greifbar. Und in diesen Gedanken redet der Prediger hinein mit diesem Wissen, dass unser Leben flüchtig ist, dass es vergeht, und auch weist uns auf Gedanken hin, was nötig für uns ist zu wissen. Freu dich in deiner Jugend, lass dein Herz guter Dinge sein an jedem neuen Tag, tu, was dein Herz gelüstet und was deinen Augen gefällt. Das ist ein interessanter Rat, würde man so in der Bibel ja gar nicht vermuten, dass das so, ja man kann nicht anders sagen, als lebensfroh so geschildert wird. Aber es steht nicht alleine, das wäre dann vielleicht auch zu einfach, würde vielleicht dem einen oder anderen, wo wir so spontan denken, zu viele Freiheiten offen lassen, diese Formulierung. Und die Einschränkung oder das, was uns auch mit auf den Weg gegeben wird in dem Zusammenhang, aber wisse, dass dich Gott für alles ins Gericht bringen wird. Also Gott wird all das beurteilen, was du tust. Also ich finde, in diesen Versen steckt eine unheimliche Spannung drin. Auf der einen Seite eine ungeheure Freiheit, Lebensfreude, Dinge zu tun, Dinge ins Auge zu fassen, das Leben zu leben, Dinge auszuprobieren, das Leben zu genießen. Auf der anderen Seite diese konkrete Aussage, sei gewiss, Gott wird dich nach allem fragen, was du getan hast. Und dann blendet der Prediger sofort um von diesem Gedanken der Lebensfreude in der Jugend und dem, was man da vielleicht sich erträumt und was man wünscht und was man tut. Dann blendet er um zum Alter. Schlagartig zeigt er uns das andere Extrem unseres Lebens, den Punkt, ja, wo eben relativ wenig Perspektiven noch nach vorne sind. Und er schildert das hier sehr schön. Die Fenster verdunkeln sich. Man sieht nicht mehr so gut. Man kann die Dinge nicht mehr so erkennen. Die Hüter des Hauses, die Müllerinnen mahlen nicht mehr. Also die Zähne fallen aus, die Zähne arbeiten nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Also sehr, sehr schöne Bilder, die hier gebraucht werden oder eindrückliche Bilder zumindest. Die Stimme wird heiser. Der alte Mensch, der Furcht auf dem Weg hat, einfach weil ihm die Kraft fehlt, weil er Angst hat, vielleicht zu fallen und den Weg nicht mehr bewältigen zu können. Das ist das andere Extrem. Auf der einen Seite diese große Freiheit, so dieses, die Welt steht ja offen, ich will alles probieren, was die Welt bietet. Und auf der anderen Seite ja diese begrenzte Schau, die uns einfach zeigt, es geht auch alles irgendwo auf einen Punkt zu, wo wir nicht mehr so können, wie wir wollen und wo uns auch eine Grenze vorgegeben wird. Die Jugend, die voller Freude nach vorne blickt und das Alter, ja, was so manche Erfahrung gemacht hat und diesen Rückblick eben hat auf das Leben. Und ich glaube, da können einem so die ein oder anderen Gedanken kommen. Wir haben das in dem Psalm eben gelesen, ein Psalm, der auch oft auf Trauerfeiern gelesen wird und den wir uns da vor Augen halten. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ich denke, das passt sehr schön in diesen Zusammenhang auch hinein, in dem Moment, wo man sich über diese relativ kurze Spanne seines Lebens Gedanken macht, naja, was ist denn am Anfang die großen Träume und wenn man am Ende zurückguckt, was ist davon verwirklicht, was ist nicht verwirklicht, wo sind Enttäuschungen zurückgeblieben? Habe ich den Tag, habe ich die Zeit so genutzt, wie ich mir das am Anfang gedacht habe? Sind die Ziele erreicht worden, die man sich gesteckt hat? Unser Professor für Griechisch und Hebräisch an der FDA, der hat das oft gesagt, als junger Mensch oder als er mit seiner Lehrtätigkeit angefangen hatte, hat er sich zwei große Ziele gesteckt. Er wollte ein Lehrbuch für Griechisch und für Hebräisch schreiben und herausbringen. Und dann hat er viele, viele, viele Jahre arbeiten müssen, bis er dann mit dem Griechischen so weit war und hat gesagt, ich habe ja im Traum nicht gedacht, wie umfangreich und was das für eine gewaltige Arbeit und für ein gewaltiger Aufwand ist, all diese Feinheiten an Grammatik zu bedenken und in ein Buch zu fassen. Und ja, da klang so ein bisschen Wehmut auch an und die Furcht, vielleicht das nicht alles zu schaffen, was man sich vorgenommen hat an Zielen, die man sich gesteckt hat. Nutze den Tag. Ich denke, diese Aussagen, die wir hier lesen, die haben Konsequenzen. Auf der einen Seite diesen Hinweis, Gott richtet, Gott beurteilt das. Einmal stehen wir alle vor ihm und er wird genau hingucken. Denke daran, dass du einmal vor deinem Schöpfer stehst. So kriegen wir das hier gesagt. Mit all deinen Gedanken, mit all deinen Träumen, vielleicht auch mit all deinen Taten und deinen Dingen, die du ausprobierst. Gedenke daran, dass Gott derjenige ist, der das letzte Wort darüber zu sprechen hat, was wir uns erträumt haben und was wir getan haben. Und ich glaube, das weist uns auf jeden Fall darauf hin, dass wir ernsthaft und ernst auch mit solchen Lebenswünschen umgehen sollen und mit den Plänen, die wir in unserem Leben machen. Gott ernst nehmen in dem, was er uns sagt. Ich will jetzt eigentlich nicht gleich wieder mit solchen Formulierungen kommen, wie ja, dass wir ihm gehorchen sollen und dass wir seine Gebote ernst nehmen sollen. Aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes als das, was Gott uns in seinem Wort sagt, das, was er uns als gut und was er uns als schlechten Maßstab auch hinstellt, das anzuerkennen und anzunehmen und unser Leben daran auszurichten. Wisse, sei ganz gewiss darüber, dass du einmal dafür Rechenschaft abgeben wirst, für das, was du getan hast. Und ich glaube, das kann schon einen großen Einfluss auf die Gestaltung meines Lebens nehmen, dieses Wissen, wenn ich Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht ernst nehme, dann ist diese Spanne von Jugend bis Alter sicherlich anders gefüllt, mit anderen Gedanken, mit anderen Zielen gefüllt, als wenn ich Gott in meinem Leben völlig ausklammere. Die Gestaltung meines Lebens. Das ist der Hinweis, dass wir uns dessen bewusst sein sollen. Und auf der anderen Seite, naja, diese Forderung, kann man das so nennen? Diese Forderung, gute Entscheidungen zu treffen im Leben. Das gibt uns Gott mit auf den Weg. Wir haben viel Freiheit, Dinge zu tun und auszuprobieren, aber wir dürfen gewiss sein, dass wir Rechenschaft dafür abgeben müssen. Die Frage ist, wie ich darauf reagiere. Ich würde sagen, dass das Erste, was mir diese Verse sagen, dass es wichtig ist, mein Leben im Glauben zu leben. Diese Entscheidung, die an der Stelle auch notwendig ist, wirklich zu treffen. Zu sagen, ja, ich möchte Gott mit seinen Maßstäben akzeptieren und das nicht hinausschieben auf irgendwann mal, wenn man vielleicht sich seine Freiheiten genommen hat und Dinge probiert hat. In dem Moment, wo mir das bewusst wird, dass es gut ist, mit Gott zu leben, das im Glauben auch wirklich festzumachen und ein Ja zu finden, ein ganzes Ja zu finden zu Gott und zu seiner Liebe, zu seinen Maßstäben, zu dem, was er mir für mein Leben zu bieten hat. Ein Ja im Glauben finden. Das kann sich an vielem äußern, dass ich mich zu einer Gemeinde halte, dass ich mich taufen lasse, dass ich meine Lebensgestaltung an der einen oder anderen Stelle ändere, zum Gottesdienst gehe, zu Hause in meiner Bibel lese. Eine gute Entscheidung zum Glauben treffen, weil wir wissen, dass Gott es gut meint, aber dass das eine entscheidende Grundlage des Lebens ist. Gute Entscheidungen im Leben treffen, weil wir wissen, dass Gott dabei ist, dass er mitguckt, dass er mitdenkt. Das kann bedeuten, dass ich auch die Entscheidung einer Partnerwahl vor Gott in seinem Angesicht treffe. Wer und wie und unter welchen Umständen und was ist da wichtig zu bedenken? Also ich sage das jetzt so ein bisschen im Blick auf die jungen Leute, die hier in dem Text ja auch zuerst angesprochen sind, wo diese ganzen großen Entscheidungen des Lebens ja noch anstehen. Gott mit einbeziehen in seine Planung, in das, was wirklich gut ist und was uns als Menschen auch gut tut. Auch solche Fragen in der Verantwortung vor Gott beantworten für uns selbst. Auch die Frage vielleicht nach dem Beruf, nach dem, was ich mit meinem Leben denn anfangen möchte. Auch das kann ich mindestens im Gebet Gott anbefehlen. Auch wenn wir da in der Bibel keine klare Aussage haben, was jetzt der Einzelne werden soll. Aber auch solche Fragestellungen mit Gottes Hilfe treffen, im Gebet treffen und von ihm abhängig machen. Und überhaupt, es wäre eine gute Entscheidung, wenn so manche Grundeinstellung meines Lebens von Gott geprägt ist. Wenn ich einmal diese Grundentscheidung in meinem Leben treffe, ich möchte mich in meinem Leben an die Wahrheit halten. Das soll mein Leben ausmachen, egal ob in der Familie oder in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz. Wenn ich etwas sage, dann sollen sich die Leute darauf verlassen können. Auch das ist so eine Grundentscheidung, die mit unserem christlichen Glauben ja zu tun hat, wo Gott einen Einfluss darauf haben möchte. Und ich glaube, wenn wir solche grundsätzlichen Dinge in Gottes Hand legen und mit ihm bereden und unter seinem Einfluss entscheiden, dann ist das ein ganz, ganz entscheidender Schritt, dass unser Leben gelingen kann, dass genau dieses Carpe Diem, dass wir unseren Tag in einer guten Weise nutzen, dass unser Leben in einer guten Weise gelebt wird, dass das auch wirklich geschieht, wenn wir uns Gott und seiner Liebe da anvertrauen. Paulus hat das, was hier in diesem Text steht, vielleicht ein bisschen anders formuliert. Er sagte mal, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut zu tun. Das ist auch so ein Spannungsfeld. Das klingt auch erstmal so nach grenzenloser Freiheit, diese Aussage. Es ist alles erlaubt, sagt er. Aber es ist nicht alles gut zu tun. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist sicherlich das Pendant im Neuen Testament für diese Aussage aus dem Prediger, dass Gott uns immer wieder eine grenzenlose Freiheit lässt, aber auf der anderen Seite uns auch diese Verantwortung mit auf den Weg gibt, Entscheidungen vor ihm zu treffen und gut und ernsthaft zu treffen. Nicht alles ist gut. Und hier im Prediger wird ja immer wieder dieser Begriff dann gebraucht, auch hier im näheren Zusammenhang des Textes nochmal. Und da klingt manchmal so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, negativ ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen Fatalismus vielleicht durch, dass er immer wieder sagt, das ist alles eitel. Im Endeffekt ist unterm Strich ist ja alles vergebens. Alles ist eitel, alles ist ein Haschen nach Wind. Und trotzdem ist es ja durchdrungen immer wieder auch von dieser Lebensfreude und der Aufforderung, das Leben zu gestalten und das Leben auch zu genießen. Also es hat irgendwie so zwei Seiten hier. In jungen Jahren unser Leben Gott anvertrauen. Ich glaube, das ist ein ungeheures Geschenk, wenn wir das wirklich können, wenn wir das tun, wenn wir das schon wirklich in den jungen Jahren festmachen, mit Gott zu leben. Vielleicht kennt ihr dieses Traktat, was es mal gegeben hat oder bestimmt auch noch gibt. Ich habe das vor Jahren mal irgendwo gesehen. Da reihte sich so ein Bild nach dem anderen. Ich habe es nicht mehr so genau vor Augen, aber da hieß es, naja, im ersten Bild, man ist zu jung für den Glauben oder zu jung für Gott. Und dann ist man zu verliebt für Gott und dann ist man zu beschäftigt für Gott, weil man sich um Ausbildung und Beruf kümmern muss und um die Familie. Und irgendwann ist man zu alt für Gott, um sich auf Gott einzulassen. Und im letzten Bild sieht man einen Grabstein und da steht dann drunter, es ist zu spät für Gott. Irgendwie so in diese Richtung geht das. Sich in jungen Jahren auf Gott einlassen und die großen Entscheidungen unseres Lebens mit ihm treffen, mit ihm leben. Ich glaube, das ist das, was diese Aussage Carpe Diem, den Tag zu nutzen, im Endeffekt ausmacht. Bei ihm sein. Ich glaube, wir haben trotzdem an vielen Stellen noch viel, viel Freiheit, unser Leben zu leben. Aber so grundlegende Entscheidungen wollen wir in Gottes Hand legen, einfach weil das gut ist für uns. Ja, und darüber hinaus den Blick zu haben, dass Gott ja auch Ziele auf dieser Welt verfolgt, dass Gott etwas vorhat in dieser Welt. Im Vaterunser beten wir darum, dass das Reich Gottes kommen soll. Das ist auch so eine ganz allgemeine, so eine große Formulierung, die man vielleicht oft so dahin sagt und sich gar nicht richtig vorstellt, was das bedeuten mag. Aber von Gottes Seite ist ja dann doch der Gedanke dahinter, dass wir in diesem Reich Gottes integriert sind, dass wir da mithelfen können, dieses Reich Gottes zu bauen und da Anteil daran zu haben. Und das beginnt ganz im Kleinen, im persönlichen Leben und im Gemeindeleben. Und wenn ich da gerade so drüber nachdenke, was es alles für Möglichkeiten gibt, auch in der Gemeinde mitzuhelfen an den verschiedensten Stellen, ich glaube, da kann für jeden etwas dabei sein, wo er sagen kann, ich kann so diesen kleinen Beitrag, meinen kleinen Beitrag im Bau des Reiches Gottes leisten. Das im Kindergottesdienst ist oder in der Jugendarbeit oder Teenagerarbeit, in der Gestaltung des Gottesdienstes, in vielen praktischen Aufgaben. Und da können wir an viele andere Dinge noch denken. Es gibt so viel zu tun, so viel Bedarf, dass Geschwister mithelfen, um ja, das Ganze am Laufen zu halten, um das mal so zu sagen, um das Ganze zur Ehre Gottes auch zu gestalten. Carpe diem, Entscheidungen in der Verantwortung für Gott treffen. Wir kennen diesen Spruch, das Beste ist gerade gut genug. Vielleicht leben wir manchmal in unserem eigenen Leben, wenn es darum geht, Wünsche sich selbst zu erfüllen danach. Sicher nicht immer, oft kann man sich das wahrscheinlich nicht leisten, wenn wir es uns leisten könnten, würden wir es vielleicht viel, viel öfter machen. Aber gerade in Bezug auf Gott, in Bezug auf das Reich Gottes, ist das sicher eine entscheidende Aussage. Das Beste ist gut genug. Wir dürfen Gott das Beste geben, die besten Jahre, vom Jugendalter bis ins hohe Alter. Wir dürfen Gott das geben und uns ihm anvertrauen und uns in seine Hände immer wieder geben. Und das, was uns der Prediger hier ja ins Stammbuch schreibt, das hat Jesus, und den Vers möchte ich hier eigentlich auch nochmal zitieren einfach, weil er sicher auf der einen Seite sehr bekannt ist, aber weil er das zum Ausdruck bringt, worum es eigentlich geht. Jesus sagt seinen Jüngern: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, das sind dann Kleidung und Essen in dem Fall, wo Jesus drüber geredet hat, das wird euch zufallen. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das ist die Perspektive, die Jesus seinen Jüngern immer wieder auftut. Das soll es sein. Das sollte das Ziel sein. Da muss sich keiner überfordert fühlen, aber das, was wir haben an Gaben und Fähigkeiten, das dürfen wir einsetzen, um unseren Beitrag zu leisten. Damit wir im Endeffekt auch am Ende unseres Lebens, ich erinnere nochmal an das Foto mit dem Jungen und mit dem alten Paar, die abgebildet waren, damit wir am Ende unseres Lebens, wenn wir zurückschauen, nicht sagen können, es war perfekt. Das war es mit Sicherheit nicht. Darum geht es auch nicht. Aber dass wir sagen können, ich habe es versucht, ich habe ernsthaft versucht, mit Gott zu leben, und ich habe das ein oder andere mit ihm erlebt, und ich kann davon berichten, dass ich mithelfen durfte und dass er mich gebraucht hat an der einen oder anderen Stelle. Ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schlimmeres vorstellen, als am Ende eines Lebens zurückblicken zu müssen und dann zu sagen oder feststellen zu müssen, dass das alles vergeblich war, dass die großen Ziele, die man vielleicht im Leben gehabt hat, dass die unterm Strich nicht erreicht worden sind oder dass man seine Kraft für etwas Falsches eingesetzt hat. Jesus ermutigt uns: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist die Zielsetzung, die er uns vorgibt. Und die möchte ich mir immer wieder zu Herzen nehmen, und die sollten wir uns zu Herzen nehmen. Diese Blickrichtung haben, das Reich Gottes im Blick zu haben und für Jesus da zu sein. Amen.